Herzliches Willkommen an Carsten und Felix. Ja, vielen Dank. Ich bin Felix, das ist Carsten und heute werden wir ein bisschen über Emissionen sprechen. Das ist nicht das erste Mal, dass ihr von Emissionen von Autos gehört habt und es ist ungefähr 10 Jahre her, dass das in den Nachrichten aufgepoppt ist, dass Volkswagen bei den Emissionen ein bisschen bescheißt. Und es drehte sich alles darum, dass Volkswagen eine Software hatte, um solche Betrugshandlungen vorzunehmen. Und im Wesentlichen haben alle darüber gesprochen, wie Volkswagen Software benutzt hat, um diesen Betrug zu begehen. Es ging immer um Software, alles nur Software. Offensichtlich habe ich das auch von der Software-Seite heraus gemacht. Ich habe die Software von meinem Motorsteuergerät disassembliert und habe mir das bei einem Auto im Jahr 2015 und auch bei einem in 2016 angesehen. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was sind eigentlich solche Defeat-Devices? Und das wird uns zunächst mal Carsten erzählen. Ja, vielen Dank für die Einführung. Das ist in einem Diesel-Engine, in einem Dieselmotor findet eine sehr hohe Luftkompression statt, anders als im Benzinmotor. Und das führt dazu, dass sich das Treibstoff-Luftgemisch selbst entzündet. Man braucht also keinen Funken. Und der Vorteil davon ist, dass man einen sehr hohen Gradienten zwischen den Temperaturen vor und nach der Verbrennung hat. Und das führt dazu, dass man weniger Kraftstoff verbraucht und dadurch aus weniger CO2 erzeugt. Es gibt aber auch Nachteile. Man hat höhere Emissionen verglichen mit Benzinmotoren. Und ich werde euch jetzt einen kleinen Überblick darüber geben, was hier so passiert. Wir haben zunächst mal Kohlenstoffmonoxid. Das ist giftig. Man braucht, um das Problem zu beheben, einen extra Katalysator. Dann gibt es Kohlenwasserstoffe, die ihr von Zweitaktmotoren kennt, diese kleinen Zweiräder, die in den Straßen alle ein bisschen unangenehm riechen. Und die verwenden einen ähnlichen Katalysator. Dann gibt es Feinstaub, der aus dem Auspuff kommt. Das kommt hauptsächlich vom Verbrennungsvorgang und auch von Abrieb, zum Beispiel von den Rädern. Beim Euro 5 Standard gibt es ein neues System, den Dieselpartikelfilter, und der funktioniert sehr gut. Und diese sind relativ giftig und es gibt noch zwei weitere Emissionen, das Schwefeldioxid, dass es ein bisschen toxisch ist. Wir hatten da schon eine Lösung für, und zwar Treibstoff mit einem geringen Schwefelanteil. Und dann gibt es als letzten Punkt noch die Stickoxide. Und das ist die Art Emission, bei der es bei dieser Dieselgate-Affäre ging. Stickoxide sind nicht gut für Menschen. Man bekommt zwar keinen Krebs, wie von den anderen Emissionen, aber es ist immer noch nicht gesund. Oh, und das letzte Problem sind die Stickoxide. Und die möchte man ebenfalls loswerden. Das ist ein kleiner Überblick. Es gibt eine Das ist eine Übersicht über die Entwicklung der Emissionen in Deutschland. Das wird also langsam besser, aber es ist immer noch einiges zu tun. Und Autos spielen hier eine relativ große Rolle. Ich habe hier eine Folie, die euch so ein bisschen zeigt, was eine natürliche NOx-Quelle den künstlich hergestellten gegenüberstellt. Und Blitze spielen hier auch eine Rolle. Und hier seht ihr den Anteil, der vom Menschen gemacht ist. Und in aller Regel geht es hier um Verbrennungsprozesse. Wir haben 1% aus der Luftfahrt, 7% gehen auf Schiffe zurück und 13% auf Straßenverkehrsfahrzeuge. Die Straßenfahrzeuge haben hier einen gewissen Anteil und in der Legislative hat man Schritte unternommen, um diese Emissionen zu reduzieren. Und auf der linken Seite seht ihr den NOx-Anteil und der graue Balken zeigt die Partikelmasse. Und es wurde also über die Zeit sehr stark reduziert. Und als Euro 5 in der Mitte eingeführt wurde, wurde der Partikelausstoß reduziert. Und das geht insbesondere auf den Dieselpartikelfilter zurück. Und mit Euro 6 sieht man, dass auch der Stickoxidanteil reduziert wird. Die Legislatur hat also schnell reagiert, innerhalb von wenigen Jahren. Und hier sehen wir, was tatsächlich auf der Straße gemessen wurde. Wir sehen hier die zwei unterschiedlichen Farben, Grau und Blau. Sie stammen aus unterschiedlichen Daten. Quellen und die stammen aus den unterschiedlichen Euro-Standards. Wir sehen Euro 4 und Euro 5. Dort haben wir viele Partikelemissionen. Auf der rechten Seite haben wir zum Vergleich Benzin. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Stickoxidanteile sich überraschenderweise nicht reduziert haben. Und das hat uns nachdenklich gemacht. Die Legislatur seht ihr hier an den roten Balken. Die gehen nach unten, aber die Emissionen, die gehen eben nicht gemäß der Gesetzeslage nach unten. Und ihr seht, dass also bis Euro 6b hat sich da nicht viel getan und erst mit Euro 6c nähern wir uns da dem Ziel an. Und wir befinden, das ist ein Bild von einem Rollenprüfstand in einem Laboraufbau. An dem Auto befinden sich große Rohre und die messen den Emissionsausstoß des Autos und im nächsten Schritt wird dann eine echte Fahrsituation abgefahren mit einem Messgerät, das hinter das Auto montiert wird. Und das ist eine sehr teure Messmethode. Und die dritte Methode ist eine Lasermessung, wo wir Laser an der Straße anbringen und die Autos daran vorbeifahren lassen. Und davon bekommen wir eine Menge Messungen. Es gibt dabei aber ein Problem. Man muss ein Foto vom Kennzeichen machen, um zu wissen, von was für einem Auto wir hier bei der Messung sprechen. Und dadurch bekommen wir sehr, sehr viele Messungen in einer Städten wie Brüssel, London oder Hamburg. Und man kann herausfinden, was da tatsächlich passiert und welche Autos für die Verschmutzung, für welche Verschmutzungen verantwortlich sind. Hier sehen wir eine Folie mit dem Problem der Stickoxide.
Oben seht ihr die Luftratio, dieser orange Ballon. Und das Graue ist da, wo ihr die ganzen Feinpartikel seht, weil die Verbrennung nicht gut genug ist. Und das Orange ist das, wo ihr immer die Ausstöße seht und die NOx-Partikel seht. Und wenn eure Temperatur zu hoch ist, dann kriegt ihr die ganzen NOx-Sachen. Also eine Sache, die sie hatten, ist, ihr seht schon, es gibt hier mehrere Kurven drin. Und dann gab es ein Feedback mit den Auspuffgasen. Und das ist EGA, da könnt ihr die NOx-Ausstöße mit verringern. Aber jetzt haben wir das Problem, dass wir mehrere Sachen gleichzeitig wollen. Wir haben also sich widersprechende Interessen. Beziehungsweise wir möchten als Ingenieur oder als Ingenieure wissen, was ist denn jetzt das Ziel? Alles gleichzeitig geht nicht. Wir wollen, dass wir nicht viel Kraftstoff verbrauchen. Wir wollen nicht viele Ausstöße haben. Wir wollen einen leisen Motor haben, wir wollen einen smooth laufenden Motor haben und wir wollen, dass es schnell reagiert, wenn du was davon möchtest. Wir möchten, dass der Motor lange hält und wir haben das Problem, dass in derselben Zeit die komplexe Hardware und die Software gemeinsam eine Komplexität erreicht, die viele Entwicklungs- und Manufakturkosten und später, wenn ihr die Autos besitzt, auch Maintenance-Kosten, also Instandhaltungskosten habt. Für alle Stadien, in denen dieser Motor sein kann, gibt es dann auch wieder, und für alle, die Transitionen von einem Status in den anderen. Und es geht schnell. Also das ist eine ganze Menge, was man von den Ingenieuren möchte. Also, ich habe ja gesagt, die NOx werden kreiert bei den hohen Temperaturen und es ist kreiert durch einen Überfluss an Sauerstoff. Also im Motor ist es also gut für eure Effizienz, aber es ist schlecht für die NOx-Produktion. Also, bei den späten Injektionen Es gab High Boost Pressure Turbocharger und es gibt es gibt eine Rezirkulation des Gases, das benutzt wird, so dass man nach dem Motor messen kann. Und es gibt zwei verschiedene Katalysatoren, die man dahinter stecken kann. Einmal die NSC und einmal die LNT. Und der SCR ist mit AdBlue. Aber beim Diesel-NOx ist es so, es ist präzise, es gibt eine kleine Vorinjektion, aber es gibt große Ausstöße davon. Und zwar nachdem es zum ersten Mal injiziert wurde. Das heißt, aber es gibt auch hier immer noch das Problem, dass es nicht so effizient ist für den Kraftstoff. Manchmal ist das Dreieck des Performance-Konflikts genannt. Also es muss entweder eine Frage der Leistung sein, eine Frage der Sauberkeit oder eine Frage der Ökonomie. Aber hier ist zu notieren, dass sie die NOx-Reduktion irgendwie mit allen clasht.
Das ist ein Beispiel von einem Euro 5 Motor und man kann sehen, dass das, was mit 1 beschrieben ist der Oxidationskatalysator. Und am Level 2 ist der Speicherkatalysator und der kommt nach dem Motor. Und davor kommt der Partikelfilter. Und wir brauchen Sensoren und andere Dinge. Das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Katalysator, den SCR-Katalysator. In diesem Bild kann man schon sehen, dass der deutlich teurer und komplizierter ist, hat aber den Vorteil, dass man damit die Emissionen besser reduzieren kann. Es ist aber erheblich teurer. Und das ist ein Beispiel. Hier muss man eine Flüssigkeit einspritzen. Ihr kennt das vielleicht auch als AdBlue. Und das muss in den Abgasstrang eingespritzt werden. Und es gibt dann einen Katalysator, der das Abgas dann reinigt. Es ist also auch, es ist durchaus auch möglich ohne SCR-Katalysator, aber das macht man nur bei kleinen Autos. Hier haben wir jetzt echte Daten und als wir mal unterschiedliche Hersteller verglichen haben, dann stellen wir fest, dass die Emissionen zwischen den Herstellern sich deutlich unterscheiden. Die schlechtesten seht ihr hier unten und ich möchte ein paar davon zitieren. Renault und Nissan, die arbeiten zusammen. SsangYong ist ein chinesischer Hersteller. Fiat, Alfa, Dacia und Jeep gehören zusammen. Chevrolet, Honda, ja, okay. Wo ist jetzt eigentlich Volkswagen? Die ganze Geschichte hat ja mit Volkswagen begonnen. Das sehen wir hier in der Mitte. Und all das sind Euro 5 Autos. Und die Volkswagen-Gruppe ist hier in der Mitte. Und die besten waren Toyota, Mini, BMW, Land Rover und Mazda. Schauen wir uns mal Euro 6 an, die neuere Norm, bei der das erlaubte Limit niedriger ist. Auf der rechten Seite sind die schlechtesten und links die besten. Und da ist Volkswagen und das ist eine richtige Überraschung. Die waren mitunter die besten. Dazu gehört unter anderem auch Skoda, Audi. Und danach kommt BMW, Mini. Und was sind die schlechtesten? Fiat, Suzuki, Renault, Nissan, Opel, Vauxhall, Hyundai. Das Problem ist, dass bei all diesen Herstellern ist das ein grundsätzliches Problem mit dem Motor. Und Volkswagen hat einen neuen Motortyp speziell für Euro 6 vorbereitet und gebaut. Und das hat uns sehr überrascht. Wir waren überrascht, ja. Und Felix, du kannst den nächsten Teil übernehmen. Ja, Felix, vielen Dank für diese Einführung. Ja, ich möchte hier nochmal auf die linke Achse hinweisen, die ein bisschen zeigt, wie oft wir hier über dem Euro 6 Limit liegen. Wir reden nicht darüber, wie nah sie am Limit liegen. Es geht hier darum, wie vielfach sie über dem Grenzwert liegen. Und das sind wirklich beeindruckende Zahlen und da muss es also ein größeres Problem geben. Lassen Sie uns mal über solche Defeat-Devices, also Betrugseinrichtungen sprechen und zu nennen ist hier die Geschichte der Akustikfunktion. Als ich damit angefangen habe, mich auseinanderzusetzen, habe ich herausgefunden, dass sich eine Menge Leute dafür schon interessiert haben. Und ich habe gesehen, dass es schon eine Community gab, die versucht haben, Steuergeräte zu reverse-engineeren. Und es gab eine Gruppe von Menschen, die sich mit diesen Reverse-Engineering-Aufgaben beschäftigt haben. Und das sind die Autotuner. Da gab es also ein Forum, mhauto.com. Und dort wurde eine Menge interessante Dokumentation veröffentlicht, die ich benutzen konnte, um mir ein Bild von dieser Akustikfunktion zu machen. Wir können sehen, dass in der Dokumentation vom EDC-16-Team von Bosch, dass wir hier alle wesentlichen Teile der Steuerung eines Dieselmotors beinhaltet sind. Und was wir hier sehen, ist, dass hier von einer Akustikfunktion die Rede ist. Und diese Akustikfunktion hat mit einer Klappe zu tun. Und wenn diese Klappe an einem ungünstigen Zeitpunkt geschlossen ist, dann hat das einen unerwünschten Effekt auf die akustischen Eigenschaften des Fahrzeugs. Und soweit ich sehen kann, hat das damals wirklich überhaupt nichts mit irgendeinem Betrugs, mit einer Betrugseinrichtung zu tun, sondern es ging tatsächlich um die Akustik. Und man kann aber später sehen, dass ein Akustik-Package hinzugefügt wurde, das Einfluss auf die Einspritzcharakteristik nimmt. Wir sehen, dass dieses Akustik-Package, lass uns mal gucken, was sie im Jahre 2003 hinzugefügt haben. Es hat mit einer Funktion zu tun, die mit der Betriebsbereichsauswahl oder Pilotfreigabe zu tun hat. Was ist denn das? Die Einspritzkurve ist, was beeinflusst, wann wie viel Kraftstoff eingespritzt wird. Im Fahrzeug gibt es eine Haupteinspritzung, es gibt auch eine Voreinspritzung und eine Nacheinspritzung. Und natürlich gibt es etwas, was all diese Dinge koordiniert. Und da geht es zum Beispiel um die Pilotinjektion oder die Voreinspritzung, die vor der Haupteinspritzung stattfindet. Und wie das alles orchestriert wird, hängt damit zusammen, was für einen Betriebszustand sich der Motor befindet. Voreinspritzungen, was ist das eigentlich? Wir möchten Diesel benutzen, weil Diesel diverse Vorteile hat. In einem Dieselauto macht man, wenn man keine besonderen Maßnahmen trifft, dann klingt das nicht besonders schön. Und damit das besser klingt, macht man eine Voreinspritzung, die den Sound des Geräts verbessert. Dadurch verbraucht man natürlich auch ein bisschen mehr Sprit. Und wir haben also diese drei Eigenschaften, die möglicherweise gegenüberstehen. Und ja, vielleicht können wir das auch irgendwie optimieren. Das ist eine Folie, die euch zeigt, wie das so im Groben funktioniert. Es gibt eine ganze Menge von Wertebereichsüberprüfungen und abhängig davon wird eine bestimmte interne Variable gesetzt und da spielt zum Beispiel die Kühlmitteltemperatur eine Rolle. In einem Testzyklus muss man jetzt das Auto in einem bestimmten Temperaturbereich halten. Und wenn sich das Auto in einem bestimmten Temperaturbereich befindet, dann befindet es sich möglicherweise in einem Testzyklus. Denn all diese Bedingungen, die ihr hier seht, wahr sind und das Auto sich also auf einem Teststand befindet, dann wird eine Variable gesetzt, die dafür sorgt, dass das Auto mit einer höheren, besseren Kraftstoffeffizienz betrieben wird. Wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite den Bereich, wo wir das Auto mit Voreinspritzungen besser machen. Und auf der linken Seite sehen wir jetzt einen Balken, der sich mit der Kraftstoffeffizienz befindet. Dann wäre das Problem gelöst. Im Jahr 2007 ist etwas zu dieser gesamten Funktionskaskade hinzugefügt worden, und zwar sogenannte Fahrkurven. Jede dieser Kurven gibt vor, welche erwarteten Fahrdistanzen, also mit oberer und unterer Schranke, angegeben werden. Und die sehen, wenn man das mal plottet, ungefähr so aus. Hier seht ihr den Testzyklus und hier seht ihr das Ganze aufgetragen über die Zeit. Und diese ganze Apparatur erkennt einen Testzyklus. Initial waren das 5 Kurven, später wurde das auf 7 Kurven und dann auf 10 Kurven erweitert worden. Insbesondere auch, weil in Nordamerika andere Testverfahren und Standards vorherrschen, zum Beispiel auch in Kalifornien. Und es stellt sich heraus, dass diese Kurven am Anfang der Parameterraum ist relativ weit, weil sie die Kurven nicht besser einschränken konnten. Das Einzige, was sie hier machen konnten, weil die Parameterkurven oft überschritten wurden, haben sie eine Lenkwinkelerkennung mit eingebaut, um festzustellen, ob sie sich, um besser einzugrenzen, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand befindet oder nicht. Es geht's hier immer noch um die Akustik? Nein, sie haben jetzt etwas eingebaut, was die Abgasrückführungsrate beeinflusst. Und sie wollten also ein billiges Auto verkaufen, das aber all diese ganzen teuren Mechanismen, also wie zum Beispiel so einen SCR-Katalysator, gar nicht braucht, weil es ein billiges Auto sein soll. Und man kann also in so einem Fall nur diese zwei Parameter optimieren. Und ohne diese Abgasrückführungsratenmanipulation hat man also diese hohe Effizienz. Aber mit dem Abgasrückführungsventil haben wir auf der linken Seite dann eben den negativen Effekt bei den NOx-Emissionen. Hier sehen wir jetzt also den zeitlichen Verlauf der Betrugseinrichtungen und die sind über die Jahre immer umfangreicher und immer umfangreicher in der Funktion geworden. Wir haben also jetzt gesehen, dass wir einen Check eingebaut hatten, mit dem Umgebungsparameter gemessen wurden, mit dem die Parameter des Fahrzyklus gemessen wurden und wir haben auch gesehen, dass die Verbrennungsparameter und das Abgasnachbehandlungssystem beeinflusst wurde. Und all das zusammengenommen erlaubt uns, Messungen vorzunehmen. Und das sorgt dafür, dass eine kleine Änderung im Fahrzyklus oder im Fahrstil das Abgasreinigungssystem drastisch manipuliert. Das ist der Power-PC in dem Steuergerät, von dem ich vor einiger Zeit berichtet hatte. Hier seht ihr den Check des Atmosphärendrucks und man kann jetzt hier auf den Diagrammen die Fahrgeschwindigkeit und die Motorgeschwindigkeit sehen, die Motordrehzahl sehen. Und hier sieht man jetzt, dass eben zwei sehr ähnliche Fahrzyklen zu sehr unterschiedlichen Emissionsausstößen führt und das ist jetzt sehr komprimiert dargestellt, bedeutet aber, dass sich das Auto in zwei unterschiedlichen Modi befindet, die sehr, sehr unterschiedliche Emissionen erzeugen. Das ist aber noch nicht ein... Das ist nicht automatisch ein Betrugsgerät. Man kann also diese Mechanismen benutzen, um sehr sauber, aber auch sehr effizient fahren, aber man kann so ein Auto auch mit wenigen Emissionen betreiben, dann sinkt aber die Effizienz. Wenn man den Motor aber effizient betreibt, dann erzeugt das mehr Stickoxide und was die Software am Ende gemacht hat, war, dass sie diesen effizienten Modus aktiviert hat und der SCR-Katalysator braucht eine bestimmte Temperatur, er braucht diese AdBlue-Flüssigkeit und es befindet sich nicht immer in einem Zustand, in dem die Effizienz hochgehalten werden kann.
In diesem System sehen wir also, wie SCR also es geht um die Trias und dass es immer darum gehen sollte, wenn der Katalysator kalt ist und wenn man die Paarung mit dem Katalysator und Effizienz zusammennimmt, dann hat man halt wieder die andere Trias nicht. Also, wenn wir über die Parameter Temperaturdruck reden und über den Testzyklus reden, wie bei zum Beispiel RPM und Torque, dann ist es unwahrscheinlich, dass es während eines Testzyklus passiert.
Again, there is the situations where small changes in driving style result in large measurable emission changes.
Also kleine Unterschiede im Fahren resultieren später in großen Unterschieden in dem, was gemessen werden kann in Sachen Emissionen. Aber die Geräte, die wir dazu benutzen, um das zu messen, die müssen auch nicht unbedingt hinten dran sein. Es gibt hier eine ganz...
Ja, die Firmware, die wir uns hier angesehen haben, die war eine ziemliche Katastrophe. Wir konnten aber von der Sache von einem anderen Winkel begegnen, von einer anderen Perspektive. Wir haben beobachtet, dass wenn man aus einem Modus, der Warm-up genannt wird, in einen Modus, der Drive-Situation genannt wird, switcht, wechselt, dann und wenn wir eine bestimmte Querbeschleunigung überschreiten, dann wird von diesem Warm-up-Modus in den oder dem Aufwärmmodus in den Fahrsituationsmodus gewechselt. Und wir haben auch festgestellt, dass das auch eine Abhängigkeit zum Gaspedal hat. Und es war aber nirgendwo eine temperaturabhängige Einrichtung zu finden. Und es gab aber keine Möglichkeit, aus diesem normalen Modus in diesen Warm-up oder diesen Aufwärmmodus zurückzuwechseln. Es wird also unter anderem auch in ein unterschiedliches Getriebeprofil gewechselt, was dafür sorgt, dass das Auto sich sehr gut fahren lässt. Man fährt mit höheren Umdrehungen und es macht mehr Spaß, das Auto zu fahren. Wenn wir aber niedrige Emissionen haben wollen, dann muss man natürlich mit der niedrigsten Umdrehung und im höchsten oder in höheren Gängen fahren. Und am Ende bedeutet das, dass das Auto sich hier in diesem rechten Bereich findet und in einem Teststand oder im Prüfstand, da wird das typischerweise in höheren Gängen und mit niedrigeren Motordrehzahlen gefahren. Wir haben das Auto also mal genommen und wir haben es buchstäblich aus dem Warm-up-Modus herausgetreten und konnten feststellen und haben untersucht, ob es da Unterschiede in den Emissionen gibt, vor allem auch, wenn man unterschiedliche Gänge benutzt, mit unterschiedlichen Motordrehzahlen. Und tatsächlich führt das zu unterschiedlichen Emissionsprofilen.
Was wir sehen hier, ist also eine Art von Fahrverhalten, das nur draußen passieren kann. Es geht hier also um Maschinenlaufrahmen. Und ja, es gab Unterschiede, aber es war ein kleiner Unterschied nur. Und es war unter dem regulatorischen Limit. Also das scheint jetzt nicht das Gerät sozusagen zu schlagen. Wir wissen es aber nicht genau. Wir haben den Test nochmal wiederholt. Und jetzt waren tatsächlich ganz unterschiedliche, ganz große Veränderungen da, die auch das Limit überschritten haben. Und wir haben tatsächlich ein anderes Defeat-Device total verpasst. Und hier guck doch mal, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben es sozusagen angeschmissen und wir haben es nochmal zu einem anderen Test-Stance gebracht. Und es stellt sich raus, dass er hat eine Art von Testcode, der sehr, sehr speziell ist. Es geht hier um den Abstand in diesem Moment zwischen 20 und 40 Metern. Und dann gibt es atmosphärische Temperatur, die Temperatur im Auto, dann geht es um die Umdrehungen pro Minute, die in diesem Fall zwischen 920 und 1200 waren. Und okay, was heißt das jetzt? Also was ist das Selective Catalyst Reduction Heating? Der Katalysator ist zu kalt und der funktioniert nicht. Ihr könnt das reparieren, indem ihr einen zweiten Katalysten in der Nähe des Motors einbauen, sodass es nicht zu heiß wird. Und das ist eine ganz solide Sache. Aber wenn ihr da das Geld nicht für ausgeben wollt oder könnt, für das zweite SCR-System, dann könnt ihr auch in Ruhe den Katalysten aufwärmen lassen, sozusagen. Und dann könnt ihr mehr Fuel reinspritzen. Aber, und dann habt ihr die anderen Effekte, aber dann habt ihr natürlich auch wieder den erhöhten Fuelverbrauch.
Based on the parameters I've showed you, then it would enable this catalyst heating and would heat up the catalyst.
Also wenn sich das Auto auf dem Prüfstand befindet, dann stellt man eben fest, dass die Abgasreinigung aktiviert wird und das war am Ende für diese großen Unterschiede in den Messungen verantwortlich. Insbesondere sind diese Fahrzyklen dafür verantwortlich, dass bestimmte Heizstrategien für den Katalysator eben aktiviert oder nicht aktiviert werden. Und das ist wirklich nur davon abhängig, ob wir uns jetzt auf dem Prüfstand befinden oder nicht. Wieder eine kleine Änderung am Fahrverhalten hat einen großen Einfluss auf die Emissionen. Ich habe also viel Zeit vor einem Decompiler verbracht und habe die Software in einen Decompiler reingeworfen, habe mir verschiedene angesehen. Und was ich hier gefunden habe, das hat überraschend spezifisch auf diese Parameter abgeprüft. Und zwar eine Geschwindigkeit zwischen 65 und 75 Kilometer pro Stunde. Und insgesamt habe ich da eine ganze Menge von diesen verrückten Bedingungen gefunden, die erst keinen Sinn für mich gemacht haben, bis ich mir dann mal die Testzyklen angesehen habe. Und dann fällt das einem wie Schuppen von den Augen. Hier gibt es also einen Zustandsautomaten, der erkennt, ob ein Testzyklus begonnen oder beendet ist und schaltet über eine Variable dann die Abgasreinigung entsprechend an oder ab. Was macht jetzt so ein Auto in der echten Welt da draußen? Abhängig. Ich habe hier diese Messungen erhalten und wir haben das auch im Labor ausprobiert. Und wir können sehen, ja, also genau das, was wir in der Software gesehen haben, was wir erwartet haben, das finden wir also auch im realen Verhalten. Wir haben also hier diesen Testmodus erkannt und gefunden. Was wir aber anhand der Software nicht vorhergesehen haben, war, dass dieser Testmodus persistent bleibt. Der Testmodus wird also persistent für die nächsten 60 Kilometer aktiviert. Was ändert das eigentlich an der Sache? Es wird also der Testzyklus erkannt und es stellt sich heraus, es ist ein Auto, das hat einen SCR-Katalysator, der ja dieses AdBlue benötigt, die Flüssigkeit, die in den Katalysator eingespritzt wird. Und man braucht davon die richtige Menge, abhängig davon, welche Art und welche Menge von Emissionen der Motor produziert. Man kann also anhand der Abgassensorik die korrekte Menge AdBlue berechnen. Und es gibt aber einen Faktor, der die Einspritzmenge reduziert, basierend auf die historischen Einspritzdaten. Und am Ende bedeutet das, dass wir auf eine Maximalmenge von 550 Millilitern AdBlue pro 1000 Kilometern kommen. Es ist also eine hartkodierte Eigenschaft. Und unten seht ihr, dass der Durchschnittsverbrauch am Ende des Zyklus exakt bei 0,55 Liter pro 1000 Kilometern ankommt. Man sieht, dass aber, wenn wir diesen Testmodus betreten, dann steigt der Verbrauch von AdBlue und wenn wir ihn wieder verlassen, dann sinkt er wieder.
For reference,
Man braucht also 0,75 Liter pro 1000 Kilometer normalerweise. Warum jetzt genau 0,55 Liter pro 1000 Kilometer? Naja, weil halt jemand sich mal eine Formel ausgedacht hat. Wir haben ein Wartungsintervall von 20.000 Kilometern und wenn man das abzieht, was man für die Diagnose braucht, dann landet man genau bei den 0,55 Litern. Und das sorgt am Ende dafür, dass dieses AdBlue nicht vom Nutzer nachgefüllt werden muss, sondern erst im nächsten Wartungsintervall bei der Werkstatt eingefüllt wird. Was wir hier also sehen, ist, dass wir eine Testzykluserkennung haben. Wir haben einen Schalter mit dem beabsichtigten Limit der Katalysatorrate und der 0,55 Liter pro 1000 Kilometer und hohen Emissionen im normalen Fahrzyklus. Und das ist definitiv eine Betrugseinrichtung. Das ist also eine SCR-Effizienzkurve, die wir im Realbetrieb gemessen haben. Und man kann an den Zahlen sehen, dass es im Realbetrieb nicht wirklich gut funktioniert. Es arbeitet mit etwa 50% Effizienz. Und wir haben uns die Software angesehen, um herauszufinden, warum es das tut. Und es stellt sich heraus, dass es da einige Werte, einige Parameterbereiche gibt, die das beeinflussen. Wir haben uns angesehen, wie viele Kilogramm Emissionen pro Stunde kommen, dann wird die Katalysatorrate beeinflusst und wir versuchen es aber gar nicht erst, das durch das korrekte Dosieren von AdBlue zu korrigieren. Jetzt waren sie dann also am Ende dazu gezwungen, ein Software-Update auszurollen und es stellt sich heraus, plötzlich sieht alles viel besser aus. Mit derselben Hardware und die einzige Sache, die sich merkbar geändert hat, war, dass sich der AdBlue-Verbrauch erhöht hat. Es braucht also ein bisschen mehr Interaktion vom Benutzer. Er muss öfter AdBlue nachfüllen. Hier ist also ein AdBlue-Nutzungslimit eingebaut und man kann sich fragen, ist das vielleicht irgendwie, liegt es an der Hardware, ist die vielleicht irgendwie unzureichend oder ist es schlechtes Engineering oder sind das irgendwie Optimierungen für andere Fahrzyklen und es stellt sich aber heraus, nein, das ist nicht der Fall. Schauen wir uns mal einen anderen Hersteller an. Auf der Grafik oben sieht man, dass die Auflösung nicht besonders gut, aber es stellt sich heraus, dass in der Firmware, wie hat das funktioniert? Ich habe mir die Software angesehen und da gab es eine Menge hardcodierter Tabellen und hier vergleicht also die Durchschnittsgeschwindigkeit und trägt sie über die Zeit auf und die Distanz über Zeit. Und wenn wir uns das ansehen, dann kann man damit auch Testzyklen erkennen.
Ja, das ist jetzt nicht Volkswagen gewesen, aber es funktioniert eigentlich genauso. Mit anderen Herstellern geht es so ähnlich. Wenn ihr die Klimaanlage anmacht, und das ist eigentlich kein Emission Testing, dann könnt ihr damit aber auch was machen. Oder wenn ihr nicht in der Speed Driving Range fahrt und alleine fahrt und nicht selber fahrt. Und wir haben uns das angeguckt, schaut euch an, es gibt furchtbare Emissionen, auch wieder Double Digits, also sehr, sehr hohe Zahlen, die über dem regulatorischen Limit liegen. Und sie mussten den Katalyst wieder runterdrehen, weil es zu, ich nehme mal an, teuer gewesen wäre. Also ja, das war ein schneller Gang über, wie sich die ganze Sache mit den Emissionen und der Art und Weise, wie das versucht wurde, zu messen und auch das anzugehen, über 10 Jahre. Und dann die Hacker, die das rausgefunden haben, über 10 Jahre. Aber hier gibt es hier gibt es die Dokumente, die wir hier auch von Bosch angeschaut haben. Das extensiv zu dokumentieren, ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Und ja, das ist das, was ich euch heute erstmal mitbringen konnte. Also, was wir machen, ist, wir müssen das beweisen für die Gerichte. 99% ist sicherheitsbezogen und ist es jetzt unschuldig oder nicht unschuldig? Und es geht um die, die Control-Units der Maschinen, der Motoren. Die Softwareanalyse, wenn ihr die Daten nehmt und alle Referenzen sehen wollt, und bei Microscope zum Beispiel Unit-Test benutzt in der Softwareanalyse, dann könnt ihr das nehmen und testen. Auf der anderen Seite habt ihr halt die Messungen, in diesem Fall auf der Testbank und auf der Straße, und das ist eine Form von Blackbox-Test. Und dann schauen wir in diesem Fall nur auf den, auf die Emissionen außen am Auto. Das heißt, das muss von unterschiedlichen Seiten beforscht werden, in einem interdisziplinären Verfahren und Ansatz. Und wenn ihr ein paar Kilometer fahrt und dann auf die Summe der NOx, die NOx-Summe schaut, dann gibt es unterschiedliche Gründe dafür, für das, was ich gesehen habe. Bin ich ein bisschen schneller gefahren? Bin ich ein bisschen weniger schnell gefahren? Habe ich mein Lenkrad genug gedreht oder habe ich meine Klimaanlage angemacht? Du weißt nicht genau, wonach du suchst, wenn du suchst. Du suchst aber rum, und diese Messprogramme, die kosten total viel Geld, täglich. Das heißt, für 100.000 Euro gab es schon Messungen, und trotzdem war es noch nicht genug, weil man muss ja auch gucken, was da jetzt für komische Sachen rauskommen, und wenn die verwirrend sind, dann muss man das nochmal messen. Man muss irgendwelche kausalen Faktoren angeben, und das folgt dem. Das kann man in der Software zeigen, aber andererseits ist es nur eine Korrelation. Es ist kein Beweis. Es könnte an so vielen anderen Sachen liegen. Das heißt, wenigstens können wir nach kausalen Faktoren suchen, und selbst wenn wir nicht ganz sicher sind, dass das das ist, wir können den Leuten, die messen, auch klare Ratschläge geben. Ja? Hier, das ist das Steering Wheel Degree, das Lenkrad, der Lenkradgrad ist wichtig. Und am Anfang kann man dann gucken, was wurde schon erforscht, was wurde schon publiziert und was müssen wir noch beweisen, um das anzuergänzen. Und das ist so viel Arbeit, und ich muss wirklich versuchen, es so runterzubrechen, so sehr wie es geht, runterzubrechen, damit es überhaupt schaffbar ist. Noch ein kleiner Überblick über die binäre Software von der Engine Control Unit. Wir haben einen festen Programmcode, wir haben Realtime-Daten, wir haben festgelegte Konfigurationsdaten, und das sind ungefähr typisch 20.000 Daten. Ja, wir haben Konstanten, wir haben Kurven, wir haben irgendwelche Tabellen, wir haben binäre Masken. Und was Felix zum Beispiel gemacht hat, ist, er hat ein diagnostisches Interface benutzt, in diesem Fall OBD2, was ja auch ein Standard ist. Und vielleicht hast du 10.000 Variablen, in diesem Fall bei der Runtime-Data und dem RAM. Aber das muss man halt auch rekonstruieren, und alles muss zusammenpassen, alles muss total perfekt sein, bevor man eine anständige und klare Konklusion ziehen kann, um die dann einem Richter zu geben und das als Report wirklich nutzbar zu machen. Es ist immer noch eine schwierige und komplizierte Sache. Aber man müsste irgendwie, es ist manchmal ein bisschen hastig, man muss das irgendwie innerhalb von 2 Tagen zusammenkriegen. Also was machen wir, wenn wir Leute haben, die daran interessiert sind, wir versuchen Beispiele zu finden, unterschiedliche Versionen zu finden, die nicht so teuer sind. Wir versuchen korrespondierende Teile, Autoteile zu finden, bei denen man ähnliche Sachen messen kann, um das dann zu vergleichen. Das Assembler habe ich euch ja schon gezeigt. Und was auch sehr hilft, ist, wenn ihr irgendeine Form von Funktionsdiagnose bekommt. Das ist auch keine kleine Sache. Es ist voller kleiner Diagramme. Ihr braucht fast ein Mikroskop, um das zu lesen. Aber wenn ihr es habt, ist es total praktisch, um das wirklich zu vergleichen und wirklich messbar zu machen. Man muss wirklich mit roher Gewalt und ganz, ganz geduldigem Puzzeln daran gehen, um die richtigen, ich sag mal, 10% von dem zu finden, was eigentlich die Fragestellung war. Also, was sind die Schwierigkeiten? Es ist die Physik, es ist die Chemie, es sind die K-Elektronik, es ist die Software, es sind die Kontrollsysteme, es sind die Verbrennersysteme, die Motoren. Und natürlich solltest du irgendwie wissen, was die Regulationen für die Emissionen sind. Natürlich wäre es gut zu gucken, was an Gas ausgestoßen wird und das zu messen. Natürlich ist es wichtig, dass du irgendwie Rollbänke hast, wo du deine Autos rausschieben kannst und dass du sehen kannst, wie viel jetzt pro Minute passiert an Umrundungen und wie das korreliert werden kann beim Fahren und auf den Testbenches. Und als Expert kann man das vielleicht noch machen, aber als normaler Otto-Normalverbraucher hast du keine Chance, das zu erleben, also das umzusetzen. Also ein Beispiel noch, eine Analyse. Zwei Beispiele noch. Erstes davon, der moderne Volkswagen Engine EA288. Das ist vom Euro 5 Standard. Das hatte keinen Katalysator hinter dem Motor. Die publizierten Emissionen waren eigentlich ganz gut. Es war jetzt nicht komisch, war eigentlich ganz erstaunt. Es ist nicht so kompliziert. Das hier, was ich zeige, ist eigentlich nur eine Funktion, das ist eine sehr komplizierte State Machine, die sie hier gebaut haben. Aber das Resultat war, dass am Ende der ganzen Prozedur haben sie trotzdem noch den alten Table benutzt. Also sie haben hinterher gar nicht benutzt, was sie herausgefunden haben scheinbar, sondern haben den alten Table wieder genommen. Es ist aber wichtig, dass wir irgendwie Daten haben. Also die Tatsache, dass da bestimmte Daten sind und Funktionen sind, ist noch kein Beweis. Wir brauchen einen Beweis, dass es tatsächlich aktiv benutzt werden kann. Und das zweite Beispiel ist ein sehr aktuelles Beispiel. Das ist Wohnwagen, den wir fahren, in diesem Falle Fiat. Und der hat noch den alten Testzyklus benutzt, die alte Testmethode, die Simple Curve, also die einfache Kurve. Der läuft nach Euro 6b Standard und es hat einen doppelten EGA Plus. Das ist irgendwie dodgy, weil es ist eigentlich dazu gedacht, in kleine Autos eingebaut zu werden. Und jetzt ist es plötzlich in dem Wohnwagen drin. Das NOx, das klemmt sich ja an die innere Seite des Katalysten ran, sozusagen. Und das ist jetzt als Messung nicht so effizient, aber es funktioniert natürlich immer noch. Was macht dieser Katalyst jetzt? Na, er scheint nicht die ganze Zeit zu funktionieren, sondern nur manchmal. Wann funktioniert er nicht? Naja, vielleicht muss er mal gesauber gemacht werden zum Beispiel, dann kann das wieder funktionieren, aber scheinbar wurden hier sehr, sehr hohe Emissionen gemessen, und zwar 7 von 10 sozusagen. Es gab zwei Arten, das zu bestätigen und zu approven.
Am Ende ist das Fahrzeug viel leichter. Und sie senden das alles zu einem Motorhersteller und der baut dann all die Dinge, die man für die Reise braucht, in das Fahrzeug rein. Das ist, am Ende sind diese Systeme eine halbe Tonne schwer, vielleicht ein bisschen weniger. Das ist am Ende alles möglich und es wird halt genehmigt, ohne das tatsächlich zu überprüfen. Wie ist es möglich, dass so ein Auto am Ende viel schwerer ist? Sie genehmigen dir jetzt also die Papiere für ein neues Fahrzeug, das ist deutlich schwerer. Und es gibt aber diese kleine Fußnote, die man beinahe übersieht, wenn man nicht genau weiß, wonach man suchen soll. Und diese Fußnote sagt, wenn man den Auspuff ein bisschen länger macht, dann ist das okay, es macht nichts. Der nächste Satz ist, wenn das Basisfahrzeug leichter ist als das neue Auto, dann ist es auch okay. Und das führt dazu, dass das alles akzeptiert wird, obwohl die Fahrzeuge viel schwerer sind. Wir müssen jetzt wirklich schnell sein. Das Ergebnis ist, dass wir diese großen Emissionen sehen. Um nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Als ein Experte möchte ich euch zeigen, was das bedeutet. Wir
If I go outside of it, I risk being biased, and then I'm off. You get about 1,000 pages of paper to read.
Ich bekomme hier so über 1,000 Seiten als Gutachter zu lesen, und das ist alles sehr, sehr unscharf. Man bekommt von den Herstellern überhaupt keine Unterstützung, und man muss das also alles, diese ganze Analyse muss man parallel zu meinem normalen Tagesgeschäft machen. Und sobald ich aber ein falsches Wort sage, dann werde ich von den Anwälten grün und blau geprügelt. Und jetzt auf dieser letzten Seite fordere ich, dass die Hersteller die Binär-Artefakte dokumentieren und bereitstellen. Wenn sie das tun würden, würde das meine Arbeit viel einfacher machen. Und wenn alle diese Daten veröffentlicht würden, dann würden alle Betrugsversuche sofort aufhören. Das wäre am Ende mehr Prävention und weniger Zeit, die wir vor Gerichten verbringen müssten. Und als letzten Kommentar noch. Ja, danke, das ist alles für heute. Und das passiert alles. Und was ich mir wünsche, ist, ich bin natürlich schon beeinflusst in meiner Sichtweise, aber ich wünsche mir noch ein paar mehr Dinge. Ich habe über diese Dinge schon eine ganze Weile nachgedacht. Ich habe diese Folien hier von vor 9 Jahren kopiert und es hat sich nichts geändert. Wir sehen immer noch Blackboxes in den Fahrzeugen. Wir sehen immer noch Blackboxes, die am Ende Menschen töten. Und die Autohersteller bauen jetzt autonomes Fahren in die Fahrzeuge ein. Das sind Dinge, die alle nicht mehr zu diesen die EU-Regularien gar nicht mehr direkt anwenden. Aber wir brauchen insgesamt einfach mehr Transparenz. Wir brauchen Zugriff zu Source Code. Wir brauchen Zugriff auf die Reviews. Wir brauchen Control Software, die genau das tut, für was sie spezifiziert wurde. Wir brauchen auch lesbaren Code und wir brauchen diese volle Transparenz für die Entscheidungen, die bei der Entwicklung von Kontrollsoftware für diese Steuergeräte gemacht wurden. Es hat sich aber nichts verändert. Es muss sich jetzt verändern, mehr als jemals zuvor.
Vielen Dank. Ein System, das Leute töten kann, muss auch